Bei uns geht es heute um ein Land, über das wir hier in Eine Stunde History eher selten sprechen. Ein Land, in das ihr aber möglicherweise schon mal gereist seid. Zumindest ist die Zahl der deutschen Touristen in den vergangenen Jahren immer weiter angestiegen.
Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde History. Mit Steffi Orbach.
Es geht um Japan in dieser Folge und ich zumindest konnte, bis ich diese Folge hier vorbereitet habe, nicht so richtig viel aus dem Ärmel schütteln über die japanische Geschichte. In der Schule habe ich da zum Beispiel überhaupt nichts drüber gelernt. Aber Japan interessiert offenbar viele Menschen. Das sieht man nicht nur an den Touristenzahlen, sondern das sieht man auch zum Beispiel daran, was wir so gucken. Letztes Jahr war eine Serie über die japanische Geschichte mega erfolgreich. Shogun hat so ziemlich alles an Preisen abgeräumt. Was ging? Da geht es um den Aufstieg der Samurai. Und genau diese Zeit wollen wir uns mal ansehen in dieser Folge. Wir sprechen über den Genpei-Krieg. Ein Krieg, der den Aufstieg der Shogune erst richtig möglich machte und nachdem die Samurai die Macht in Japan übernahmen.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
Hallihallo, Matthias.
Sei gegrüßt.
Der Genpei-Krieg begann 1180 und endete etwa 5 Jahre später. Worum ging es denn in diesem Krieg?
Ja, man muss am Anfang erstmal sagen, es war ein Bürgerkrieg zwischen zwei verfeindeten Clans und es brodelte schon lange in Japan in der ausgehenden Heian-Zeit. Das war die klassische Zeit in der japanischen Geschichte und am Ende dieses Krieges war nicht nur diese Epoche vorbei, sondern es begann jene der Shogune, also der Anführer aus dem Kriegeradel der Samurai. Die hat es vorher übrigens auch schon gegeben, nun hatten sie aber die faktische Macht in Japan in Händen.
Also, du hast gerade gesagt, zwei verfeindete Clans kämpften um die Macht. Welche waren das denn?
Das war der Minamoto-Clan und der Taira-Clan, beides alte, traditionelle Clans. Fangen wir mal mit dem Minamoto-Clan an. Der Adelstitel wurde vom japanischen Kaiser an Familienmitglieder verliehen, die von der Thronfolge ausgeschlossen und sozusagen in den Adel degradiert worden waren. Das heißt, die Angehörigen des Clans waren Mitglieder der kaiserlichen Familie, aber von Ämtern des Kaiserhofes ausgeschlossen. Der Name Minamoto war 814 von Kaiser Saga an seinen 7. Sohn verliehen worden. Die Praxis, derartige Namen an Kinder zu geben, wurde mit dem Ende des Genpei-Kriegs nicht mehr so oft gemacht.
Also, Minamoto war der eine Clan. Was war mit dem anderen?
Das war zur Erinnerung nochmal der Taira-Clan. Er gehörte auch zu den 4 wichtigsten Clans in Japan. Dieser Clan war in 4 Gruppen geteilt, die alle von unterschiedlichen Kaisern abstammten. Im Gegensatz zu den Minamotos war es dem Taira-Clan gelungen, den noch jungen Kaiser Antoku zu beeinflussen. Er war der 81. Tenno Japans von 1180 bis 1185. Oder sollte man vielleicht besser sagen, über den 6-Jährigen die Kontrolle auszuüben. Das werden wir gleich noch vertiefen. Aber vielleicht kann man sagen, beide Clans waren auf Augenhöhe und es herrschte eine große Rivalität unter ihnen.
Ja, und was löste dann diesen Krieg aus, 1180?
Da müssen wir noch mal 100 Jahre zurückgehen. Da begannen nämlich die Streitigkeiten unter den adligen Familien sich auszuweiten. Erste Verlierer waren die vorher sehr einflussreichen Hofaristokraten. Und mit deren Abstieg begann der Aufstieg der Tairas und der Minamotos. Die allerdings lagen im Clinch, wie wir eben schon gesagt haben, weil sie um die Macht am Hofe des Kaisers und damit um die Macht über ganz Japan stritten. Aber der Heerführer der Samurai, Kiyomori, setzte seinen Enkel nach der Abdankung Kaiser Takakuras auf den Thron. Und man kann sich ja vorstellen, das löste Chaos aus. Der Sohn eines anderen, früheren Kaisers, fühlte sich nämlich hintergangen. Er versuchte erfolglos, einen militärischen Aufstand zu initiieren und damit war das Chaos da. Und dann, im Juni 1180, begann der Krieg.
Ja, also der Beginn des Genpei-Krieges ist jetzt 845 Jahre her, also eine lange Zeit. Trotzdem ist er immer noch enorm wichtig für das Verständnis der japanischen Geschichte. Einzelne Episoden, die sind nach wie vor super präsent in vielen Filmen, in Büchern und auch in der japanischen Popkultur. Und dass wir überhaupt so viel davon wissen, was vor über 800 Jahren passiert ist, das liegt vor allem an einem epischen Erzählwerk, den Heike Mono Gatari. Das ist keine Quelle im herkömmlichen Sinne, sondern das ist eher eine literarische Sammlung alter Texte und Geschichten. Aber darin werden alle einzelnen Schlachten zwischen diesen beiden Clans beschrieben und es geht noch um mehr, um die Werte der Samurai-Kaste und ihren Blick auf die Welt. Einen Einblick gibt uns jetzt Martin Krinner. Der Klang der Glocken des Gion Shōja heilt von der Vergänglichkeit aller Dinge. Die Farbe der Salbaumblüten zeigt, dass die Mächtigen vergehen müssen. Die Übermütigen sind nicht von Dauer. Sie sind wie ein Traum in einer Frühlingsnacht. Und auch die Mächtigen fallen am Ende. Sie sind wie Staub vor dem Wind.
Die ersten Sätze der Heike Monogatari sind eine Klage. Oder vielmehr eine buddhistische Weisheit. Alles, was entsteht, wird wieder vergehen. Wer geboren wird, der wird auch sterben. Wer Macht anhäuft, der wird sie wieder verlieren. Es ist die Geschichte vom Kampf zweier Clans, der Taira und der Minamoto. Es ist aber auch die Geschichte vom ewigen Wandel, vom Kommen und Gehen aller Dinge, erzählt in drei Akten.
Erster Akt: Aufstieg und Fall der Taira.
Und der erste Held ist gleich der größte Verlierer, Taira no Kiyomori. Ein düsterer Mensch, machtbesessen, ehrgeizig und rücksichtslos.
Die Leute kuschten vor Kiyomori wie Gräser und Bäume, die der Wind niederbeugt. Aber alle Welt überschüttete ihn mit Hochachtung, wie Regen, der den Boden des Reiches tränkt.
Kiyomori ist um 1180 der mächtigste Clanführer Japans. Er nutzt die Schwäche des Kaisers aus und zieht die Macht an sich mit militärischer Stärke und absoluter Skrupellosigkeit. Und um sie zu behalten, setzt er auf ein Geflecht aus Spitzeln und Agenten.
300 Jungen im Alter von 13 bis 15 Jahren liefen in ganz Kyoto herum. Und wenn jemand wagte, schlecht über die Taira zu reden, hörte es einer dieser Burschen. Sie überfielen dessen Haus, beschlagnahmten sein Vermögen und nahmen ihn fest.
Unter Kiyomori kontrollieren die Taira den Hof und große Teile des Landes. Dieser rasante Aufstieg weckt allerdings viel Neid und Widerstand im Land. Und als Kiyomori 1181 stirbt, an einem schweren Fieber, das ihn als Strafe für seine Grausamkeit befällt, da sieht der Nächste seine Zeit gekommen.
Zweiter Akt: Die Krise. Minamoto no Yoshinaka und der innere Konflikt.
Im zweiten Teil bestimmt der Clan der Minamoto das Geschehen. Yoritomo, der Clanführer, fordert die Taira heraus und bringt ihre Macht ins Wanken. Und sein Cousin Yoshinaka zieht nach siegreichen Schlachten in die Hauptstadt Kyoto ein. Dort werden die Minamoto erst als Befreier gefeiert. Aber alles, was entsteht, muss auch wieder vergehen. Und die Liebe des Volkes hält nicht lange an, denn Yoshinaka hat keine Ahnung von Politik und seine Gefolgschaft nicht im Griff.
Yoshinakas Männer, ungehobelte Krieger aus den Bergen, kannten keine Zurückhaltung. Sie stürmten durch die Straßen, rissen Türen aus den Angeln, plünderten die Häuser und schleppten alles fort, was sie fanden. Schon bald war Yoshinaka in der Stadt ebenso gefürchtet wie die Taira zuvor.
Der Feind ist also noch nicht besiegt, nur geschwächt. Da kommt es schon zum Konflikt in den eigenen Reihen. Yoshitsune, ein weiterer Cousin des neuen Herrschers, tritt gegen Yoshinaka an und bekommt seine Chance im letzten Teil der Geschichte.
Dritter Akt: Der Sieg der Minamoto und die Tragödie von Yoshitsune.
Yoshitsune ist vielleicht der tragischste Held der japanischen Geschichte. Er ist jung, gerade mal Anfang 20, tapfer, mitfühlend und loyal. Er besiegt nicht nur seinen verhassten Cousin Yoshinaka auf dem Feld, sondern führt die Minamoto in zwei großen Schlachten zum entscheidenden Sieg gegen die Taira. Aber auch sein Ruhm ist nicht von Dauer, denn seinen großen Halbbruder Yoritomo befällt die Eifersucht. Er beschuldigt ihn einer Verschwörung, verbannt ihn, lässt ihn in ganz Japan verfolgen und zwingt ihn am Ende sogar zum Seppuku, zum Suizid.
So endete das Leben des tapfersten Feldherrn der Minamoto nicht auf dem Schlachtfeld, sondern durch seine eigene Hand. Verfolgt von seinem Bruder, verraten von der Welt.
Am Ende der Heike Monogatari steht also keine Erlösung, kein schlichter Triumph, sondern die Erkenntnis, dass auch die Guten ihrem Schicksal nicht entkommen können. Für die einen mag das deprimierend wirken. Für die anderen steckt aber sehr viel Weisheit darin, denn wer seine Geschichte mit dem Sieg des Helden enden lässt, der verheimlicht einfach, dass das Leben danach weitergeht.
Martin Grinner war das über eine der Hauptquellen für das, was wir über den Genpei-Krieg heute wissen. Welche Bedeutung hat dieser Krieg für die japanische Geschichte? Das bespreche ich jetzt nochmal intensiver mit Professor Reinhard Zöllner. Er ist Historiker und Japanologe und er hat viel über die japanische Geschichte publiziert. Hallo, Herr Zöllner.
Hallo, guten Tag.
Herr Zöllner, was war ausschlaggebend dafür, dass es den Genpei-Krieg gegeben hat?
Es gab seit langem in Japan Auseinandersetzungen zwischen den Mächtigen am Kaiserhof und im Kaiserhof selbst, in der Kaiserfamilie, um die Frage, wer dort das Sagen hatte. Und in den Provinzen gab es Unzufriedenheit mit der Art und Weise, wie das Land verwaltet wurde. Denn das Land bestand ja eben nicht nur aus der Hauptstadt, sondern auch aus den Provinzen. Und dort fühlten sich viele vernachlässigt und unfair behandelt. Und so entstanden unterschiedliche Fraktionen, unterschiedliche Gruppen, die versuchten, ihre Interessen am Hof und in den Provinzen durchzusetzen.
Also war das ein Krieg, der hauptsächlich von der Landbevölkerung, von den Provinzen ausging?
Landbevölkerung klingt nach Bauern, das war es eben nicht, sondern es war die lokale Führungsschicht, das waren Samurai, die als Bauern auch durchaus ihr Geld verdient haben oder ihre Einkünfte bestritten haben, aber sehr stark angewiesen waren auf Schutz durch mächtige Verbündete in der Hauptstadt, damit ihnen niemand ihr Land wegnehmen konnte und damit sie nicht zu stark besteuert wurden.
Kann man sagen, dass der Genpei-Krieg eine Art Bürgerkrieg war?
Bürger im heutigen Sinne gab es nicht. Es gab eben Auseinandersetzungen zwischen unterschiedlichen Gruppen in der politischen Führungsschicht. Also das ist kein Krieg, bei dem die Unterschichten sich irgendwie erhoben hätten oder sowas, sondern das war eine Auseinandersetzung auf der Ebene der Herrschaft.
Welche Bedeutung hat denn der Genpei-Krieg, würden Sie sagen, für die komplette japanische Geschichte?
Bis zu diesem Zeitpunkt war die politische Führung eindeutig in den Händen der Elite am Hof, der zivilen Elite am Hof, der Kaiserfamilie und ihrer vielen Zweigfamilien. Und seit dieser Zeit, seit dem Krieg, ist es das Militär, das die Macht an sich reißt, im Zusammenspiel mit dem Hof. Aber trotzdem verschiebt sich da der Schwerpunkt ganz eindeutig. Und das ist der Aufstieg eben der Herrschaft der Samurai über Japan.
Würden Sie sagen, dass dieser Krieg zu einer positiven Entwicklung Japans geführt hat?
Es ist schwer, sowas aus der Perspektive von heute zu beurteilen. Wir wissen ja nicht, wie sich Japan möglicherweise anders entwickelt hätte. Japan hat sich auf jeden Fall zu einem feudalen Staat entwickelt. Und das heißt, es gab kein eindeutig alles beherrschendes Machtzentrum, sondern viele lokale Zentren sind entstanden. Und diese Kultur der Verteilung von Macht auf viele Unterzentren und die ständigen Kämpfe dazwischen haben Japan sehr lange geprägt, bis ins 19. Jahrhundert, bis man dann einen modernen Zentralstaat geschaffen hat. Also das ist sicherlich etwas, was nachwirkt bis heute, ein sehr starkes regionales Bewusstsein und die Tendenz, eben Macht zu verteilen.
Mir ist immer noch nicht so ganz klar, was in diesem Krieg eigentlich genau passiert ist. Also welche Veränderungen es durch diesen Krieg tatsächlich in der Bevölkerung gegeben hat. Können Sie das noch mal ein bisschen näher ausführen?
Also bis zum 11. Jahrhundert ungefähr war die Macht im Staat in den Händen von Adligen am Kaiserhof, dem Kaiser, seinen Zweigfamilien. Und die haben alles reguliert, alles in der Hand gehabt. Die haben die Menschen besteuert, die haben die Provinzen verwaltet, die haben Beamte eingesetzt und die Regionen hatten kein Mitspracherecht. Das hat sich dadurch eben geändert, dass selbstbewusste Kriegerfamilien aufgetreten sind, die gesagt haben, wir haben Interessen und die wollen wir vertreten sehen und das setzen wir auch mit Gewalt durch. Das ist die wesentliche Veränderung für die Bevölkerung. Im großen Sinne ist wichtig, dass der Krieg natürlich in vielen Teilen des Landes ausgetragen wurde, ist dort also auch zu entsprechenden Verwüstungen und Zerstörungen gekommen ist. Es ist aber nicht so, dass die Bevölkerung selbst mobilisiert worden wäre als Soldaten oder sowas. Das ist noch nicht der Fall, das kommt erst sehr viel später.
Wie hat denn die Kaiserfamilie überhaupt darauf reagiert? Was ist denn aus der geworden?
Die Kaiserfamilie war ja in sich gespalten. Das war eigentlich einer der Auslöser für den Genpei-Krieg, dass eben ein mächtiger Politiker, der Taira, der damals in Kyoto geherrscht hat, seinen eigenen Enkelsohn als Kaiser, neuen Kaiser eingesetzt hat, aber der war erst 2 Jahre alt.
Oh.
Und ein anderes Mitglied der kaiserlichen Familie fühlte sich, ein anderer Prinz, fühlte sich dadurch so beleidigt und gedemütigt, dass er dann zum Widerstand aufgerufen hat gegen die Taira. Und daraufhin haben sich dann Führer der Minamoto-Familie mit ihm verbündet und den ganzen Krieg ausgelöst. Also es ging zunächst einmal formal um eine Auseinandersetzung um die Thronfolge im Kaiserhaus. Insofern war die Kaiserfamilie immer sozusagen voll mit dabei. Aber dass dieser junge Kaiser dann später, 1885, eben umgekommen ist, er musste dann nach der Schlacht von Dannoda halt ja Selbstmord begehen. Also naja, sagen wir mal, man hat ihn dazu gebracht.
Sich. Was ist das denn für eine Geschichte? Die müssen Sie uns jetzt mal von vorne erzählen.
Okay. 1185 kam es zu einer letzten Schlacht zwischen den Minamoto und den Taira, die Seeschlacht von Dannoda. Das ist bei Shimonoseki, dem heutigen Shimonoseki. Die Schlacht endete mit einem Sieg der Minamoto, die von Yoshitsune geführt wurden, dem legendären Feldherrn und jüngeren Bruder von Yoritomo. Jedenfalls die Minamoto siegen und es ist klar, die Schlacht ist verloren. Der Kaiser selbst, eben ein Junge, begleitet natürlich von seinen Dienerinnen und einigen Soldaten, befindet sich auch auf See, auf einem Schiff. Und als die Schlacht verloren ist, da gibt man dem Kaiser zu verstehen, dass er Selbstmord begehen müsse.
Wie alt war der zu der Zeit? 7? Habe ich jetzt richtig mitgerechnet?
Ja, das ist richtig. 6 oder 7, ja. Und dieser kleine Junge, der konnte sich natürlich nicht wehren oder sowas, aber er ist dann halt, wie man es ihm geraten hatte, ins Wasser gesprungen und dadurch ist dann also ein Kaiser gestorben in dieser Schlacht, ja.
War das dann auch das Ende des Genpei-Kriegs?
Die Schlacht ist das formale Ende. Tatsächlich, die Taira sind danach besiegt und Yoritomo, der Führer der Minamoto, wird dann zum Shogun. Das heißt also, damit endet ein Kapitel in dieser Geschichte. Die Minamoto sind jetzt die vorherrschende Macht in Japan, ja.
Okay, und es beginnt damit dann auch die Epoche der Samurai, richtig?
Der Aufstieg der Samurai beginnt schon etwas früher, spätestens am Beginn des 11. Jahrhunderts, man könnte sogar sagen auch schon im 10. Jahrhundert, weil die Samurai eben benutzt werden, um militärische Interventionen durchzuführen, zu denen der Staat, zu denen der Kaiser nicht in der Lage ist. Der Kaiser hat keine eigene Armee, deswegen werden eben Führer von solchen Samurai-Gruppen beauftragt, für den Kaiser aktiv zu werden. Und zu diesen Gruppen gehören eben die Minamoto, die selbst nicht eine geschlossene Familie sind, sondern aus sehr vielen Zweigen bestehen. Die werden eingesetzt im Kampf, vor allem im Nordosten der Insel Honshu, wo es noch Gruppen gibt, Volksgruppen gibt, die sich nicht richtig in die kaiserliche Herrschaft sozusagen einfügen wollen. Gegen die führen die zuerst Krieg. Und dadurch bekommen sie militärische Erfahrung, sie bekommen natürlich auch Belohnungen dafür und versuchen diesen Einfluss und diese Macht dann eben auszuspielen, um dann auch in der großen Politik mitentscheiden zu können.
Professor Reinhard Zöllner war das, er ist Historiker und Japanologe und hat über die japanische Geschichte publiziert. Herzlichen Dank fürs Gespräch, Herr Zöllner. Matthias, nach der Heian-Zeit, die mit dem Genpei-Krieg ja zu Ende geht, da beginnt die Epoche der Samurai. Wer sind eigentlich überhaupt diese Samurai genau?
Naja, das sind Angehörige eines Kriegerstandes oder wenn man die Übersetzung etwas wortgetreuer nimmt, dann waren es Diener. Die Anfänge kann man wohl in die Mitte des 7. Jahrhunderts zurückverfolgen. Kurz vorher war eine Landreform durchgeführt worden und es gab ein einheitliches Steuersystem. Das beinhaltete eben auch Fron- und Militärdienste und damit wurden sie groß.
Ist das so ein bisschen so wie das Feudalsystem, das wir aus dem mittelalterlichen Europa kennen?
Ich denke schon, auch wenn man sowas natürlich nicht von Europa einfach nach Asien übertragen kann. Aber Militärdienste als Steueräquivalent oder die Möglichkeit für Kleinbauern, sich dem Wehrdienst und der Steuerpflicht dadurch zu entziehen, dass sie ihr Land verschenkten und anschließend zurückpachteten, das sind schon Ähnlichkeiten. Es entstanden reiche und militärisch starke Landbesitzer, die eine starke gesellschaftliche Position innehatten. Und das beförderte natürlich die Herausbildung von Clans. Das waren eben kriegerische Adelsfamilien, von denen eine die Samurai waren, die anfangs die Wache des kaiserlichen Palastes stellten.
So, wir wollen mehr lernen über die Samurai und das machen wir zusammen mit Professor Wolfgang Schwentger. Er ist Historiker und hat unter anderem an der Universität von Osaka gelehrt. Er ist Experte für die Geschichte Japans. Hallo, Herr Schwentger.
Guten Tag.
Herr Schwentger, woher kommt denn der Begriff Samurai überhaupt und was bedeutet der?
Der Begriff Samurai leitet sich von dem Verb Samurau, später Saburau, ab, in der Bedeutung von dienen und begleiten. Und das verweist schon auf eine wichtige Doppelfunktion, die der Herrschaftsstand der Samurai, im Japanischen würde man eher von Bushi sprechen, hatte. Nämlich zum einen das Dienen einem höheren Herrn gegenüber, auf der anderen Seite aber auch das Herrschen denjenigen gegenüber, für die man Verantwortung zu tragen hatte.
Wie viele Samurai gab es denn so grob?
Das hängt natürlich ganz von der Zeit ab, auf die wir blicken. Der Prozess der Entstehung der Samurai entwickelte sich ja über Jahrhunderte hinweg. Einen Zensus hat es früher nicht gegeben, den gibt es ja erst im modernen Japan. Aber eine Zahl ist vielleicht doch interessant. Im modernen Japan spricht man noch, also etwa Mitte des 19. Jahrhunderts, von einer Anzahl von etwa 5% der Bevölkerung. Das waren etwa 4 bis 5 Millionen Familien. Eine relativ hohe Zahl, wenn man es mit den Zahlen des Kriegeradels in Europa vergleicht.
Ja. Was machte denn die Samurai eigentlich aus?
Ein wichtiges Charakteristikum zur Beschreibung der Samurai ist die kompetente Verwendung der Waffen. Hier ist zu verweisen, insbesondere natürlich auf die Beherrschung von Pfeil und Bogen als der wichtigsten Waffe etwa bis zum 14. Jahrhundert, dann aber später auch der Schwerter, die Samurai im Nahkampf benutzten. Und aus diesem Dienst heraus leitete sich dann später ein Anspruch auf Herrschaft ab. Man muss da genau darauf blicken, wie sich diese Schicht der Samurai eigentlich entwickelt hat. Vor dem Genpei-Krieg zwischen 1180 und 1185 gibt es einen sehr langen Prozess der Herausbildung dieser Kriegerkaste oder wir sollten besser eines Kriegerstandes sagen. Mhm. Man geht heute nicht mehr davon aus, dass es sich um einen revolutionären Einschnitt handelt, etwa um das Ende des 12. Jahrhunderts, sondern um einen längeren Prozess. In den älteren Clans im Zuge der Staatenbildung, etwa im 5. oder 6. Jahrhundert, hat es ja in den Clans auch Leute gegeben, die Waffen führen konnten, die das Territorium verteidigt haben. Es ist dann als eine wichtige Zäsur in der zweiten Hälfte des 7. Jahrhunderts die Wehrpflicht eingeführt worden, allerdings nur für einen Zeitraum von etwa 100 Jahren. Alle 20 bis 59 Jahre alten Männer mussten etwa 35 Tage im Jahr, 4 Jahre lang Dienst an der Waffe tun. Die haben nicht nur gedient, sondern waren daneben auch Wehrbauern. Das ist auch ein wichtiger Aspekt, denn die Bindung der Samurai an die Grundwirtschaft, an die Landwirtschaft, war über viele Jahrhunderte gegeben und löste sich dann erst zur Tokugawa-Zeit auf.
Also das bedeutet, die Ausbildung eines Samurai war ja sehr allumfassend eigentlich, verstehe ich das richtig?
Die war allumfassend und sie wurde noch einmal auf eine neue Stufe gehoben im Jahre 792, als die Wehrpflicht abgeschafft wurde und man dazu überging, Eliteeinheiten zu bilden. Man kann sich fragen, warum hat man das gemacht? Mhm. Nun, die Soldaten, die bei der Bekämpfung indigener Volksgruppen, etwa der Emishi im Nordosten der japanischen Hauptinsel Honshu, aktiv waren, die waren, gerade weil sie Wehrpflichtige waren, einerseits nicht sehr geübt in der Führung von Waffen. Zum Zweiten waren sie auch nicht besonders motiviert. Man hat deshalb professionelle Militärs angeheuert und die zur Verteidigung und Ausweitung des Territoriums des japanischen Staates nach Norden geschickt. Das war der eine Aspekt. Es gibt noch einen zweiten. Ja. Die Samurai erfüllten auch in der Hauptstadt Polizeiaufgaben, Ordnungsaufgaben, Aufgaben der Strafverfolgung. Dieser Aspekt wird heute stärker hervorgehoben als noch in der älteren Forschung.
Ich würde gerne noch mal auf die Zeit des Krieges zurückkommen, und zwar auf die Zeit direkt nach dem Genpei-Krieg. Wie viel Einfluss hatten die Samurai denn da? Was hat dieser Krieg geändert?
Ja, der Genpei-Krieg kann durchaus als eine ganz wichtige Zäsur angesehen werden. Für die Samurai oder den Kriegerstand insgesamt bedeutete er deshalb eine Zäsur, weil die Krieger, insbesondere unter Minamoto no Yoritomo, dem Führer des Kamakura-Shogunats, in eine politische Zentralfunktion hineinwuchsen. Man kann seit etwa dem Ende des Genpei-Krieges, dann seit 1192 genau, von einer Militärregierung sprechen, die sich in Kamakura, also in der Nähe des heutigen Tokios, ansiedelte. Und dort konzentrierte sich die faktische Macht nicht mehr beim Kaiserhaus und bei der höfischen Aristokratie in Kyoto.
Wie prägend, würden Sie sagen, war denn diese Epoche, von der wir gerade sprechen, für die gesamte Geschichte Japans? War das eine gute Zeit für Japan?
Ich würde sagen, dass diese Epoche des Kamakura-Shogunats eine sehr wichtige war, weil sie die Einigung des Landes entschieden vorangetrieben hat. Wir sprechen hier von den Anfängen des japanischen Mittelalters. Und in diesem Zusammenhang müsste man 6 Punkte kurz nennen, die diese Epoche charakterisieren. Ja. Erstmal hat der Kriegeradel die Herrschaft inne, und über verschiedene Shogunate hinweg behält er diese bis zum Beginn des modernen Japans in der Mitte des 19. Jahrhunderts, also über viele hundert von Jahren hinweg. Zum Zweiten kommt es zu einer Dezentralisierung, weil die Privatgüter in den Provinzen eine ökonomisch viel wichtigere Rolle spielten als noch im älteren Zentralstaat. Damit einher geht drittens eine soziale und ökonomische Dynamik, Handel, Märkte, Geldwirtschaft, auch Verbesserungen in der Landwirtschaft sind Zeichen dafür, dass wir es im Fall Japans auf keinen Fall mit einem dunklen Mittelalter zu tun haben. Mhm. Viertens tritt hinzu die Ausdifferenzierung religiöser Praktiken. Die Samurai waren alle eine sehr heterogene Geschichte. Deshalb hingen sie zum Teil in der Elite dem Zen-Buddhismus an, der dann neu nach Japan kommt, oder auch dem Amida-Buddhismus, was die niederen Schichten der Samurai angeht. Und dann kommen noch 2 andere Aspekte hinzu. Die kulturellen Leistungen, die von der Kriegerelite getragen und mitfinanziert worden sind, Tuschemalerei, Nottheater, Architektur, ja auch die Teezeremonie, das waren wichtige Punkte, die das ausmachen, was wir heute unter dem klassischen Japan verstehen. Und schließlich letztens die Vernetzung Japans dann mit Ostasien, die Bekämpfung einerseits der Piraten, später auch ganz wichtig der Mongolen-Invasion unter Kublai Khan, in dem die Samurai an Prestige gewannen, dann aber auch Handel und Religion. Das sind Bereiche, in denen die Samurai nicht prononciert hervorgetreten sind.
Aber alles in allem muss ich schon sagen, alles, was Sie jetzt aufgezählt haben, da habe ich schon den Eindruck, dass die Samurai extrem prägend waren für dieses Land.
Das kann man durchaus sagen, das würde ich unterstreichen. Aber wir haben eben keinen kontinuierlichen Prozess der Stärkung der Samurai-Herrschaft. Die Herrschaft fiel dann in der Zeit der kriegführenden Länder, der einzelnen Provinzen, die miteinander Krieg führten, auch wieder auseinander. Hier wurde natürlich die militärische und politische Stärke provinzieller Samurai gestärkt, weniger des Zentralstaats. Und im 16. Jahrhundert ist es dann in der zweiten Hälfte nochmal zu einer zweiten Reichseinigung gekommen. Hier haben führende Kriegerfürsten, würde man heute sagen, das Land wieder zusammengeführt. Und das ist dann in die Herrschaft der Tokugawa-Shogune zu Beginn des 17. Jahrhunderts übergegangen.
Herr Schwendker, zum Schluss und vielleicht in kurz, warum und wie endete denn dann komplett die Epoche der Samurai?
Die Samurai-Epoche endete in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Die Gründe liegen weiter zurück. Kurz wird man sagen müssen, dass die Samurai ihre politische und ökonomische Macht schon in der letzten Hälfte des Tokugawa-Shogunats verloren haben. Sie waren Krieger in einem befriedeten Land und haben zum Teil über ihre Verhältnisse gelebt, weil sie sich in den Städten versammelten und dort Vergnügungen nachgegangen sind, administrative Aufgaben erfüllt haben, nicht aber mehr gekämpft haben. Nach der Meiji-Restauration des Jahres 1868 gab es gravierende Veränderungen, die dazu geführt haben, dass die Samurai ihre Privilegien verloren haben, ihre Ausstattung verloren haben. Die Stipendien wurden sestiert, die allgemeine Wehrpflicht wurde eingeführt 1872-73 mit der Folge, dass Waffendienst jetzt kein Privileg mehr war. Ganz wichtig waren auch der Einzug der Machtsymbole. Die Verbot etwa der Züchtigung des gemeinen Volkes, wenn man den Samurai nicht Respekt entgegenbrachte. Die Abschaffung der Zopfknoten bestimmter Kleidungsteile und ganz wichtig, das Privileg, zwei Schwerter tragen zu dürfen. Mhm. Die Mehrheit der Samurai hat den Modernisierungskurs, so darf man sagen, befördert und unterstützt. Die Samurai wurden bei der Landerschließung in Hokkaido eingesetzt, in der Schaffung eines modernen Bankenwesens. Ja, sie waren auch in der Industrialisierung aktiv, weil es sich um eine gebildete Schicht handelte, die nicht nur Waffen führen konnte, wie in der Tokugawa-Zeit, sondern auch über Fähigkeiten etwa im Schreiben und Lesen verfügte. Eine Minderheit hat gegen diese Modernisierung protestiert. Es ist zu Rebellionen gekommen, die aber 1877 niedergeschlagen wurden, sodass die Samurai dann in einer neuen Form in den Staat, in einem neuen Stand Shisoku übergegangen sind, der aber schon Mitte der 1880er Jahre formal alle Rechte verloren hat.
Professor Wolfgang Schwendker war das. Er ist Historiker und Experte für die Geschichte Japans und er hat uns ganz viel erzählt über die Samurai. Und wenn ihr euch weiter interessiert für das Thema Meiji-Restauration 1868, da haben wir auch eine Stunde History zu gemacht und zwar am 27.02.2023. Herr Schwendker, vielen Dank fürs Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Die Samurai finden ja ganz, ganz viele Menschen offensichtlich immer noch total faszinierend heutzutage. In Berlin, da gibt es ein eigenes Museum, Matthias, und es gibt auch Filme und Serien über diese Krieger, die ja alle total erfolgreich sind.
Ja, das stimmt. 2003 kam der Film The Last Samurai in die Kinos mit Tom Cruise in der Hauptrolle. Er bekam sehr gute Kritiken, trotz einiger Fehler bei der Darstellung der Samurai im 18. Jahrhundert. Und er war ein Kassenerfolg, was zeigt, wie sehr die Samurai das Interesse eben auf sich gezogen haben, und zwar weltweit. Und nicht zu vergessen, die Serie Shogun aus dem vergangenen Jahr mit 18 Emmys, unter anderem für beste Dramaserie, beste Hauptdarstellerin, beste Hauptdarsteller und beste Regie, war das die mit Abstand erfolgreichste Serie bei einer Emmy-Verleihung aller Zeiten. Und in diesem Jahr bei den Golden Globe Awards 2025 gab es Preise in allen vier nominierten Kategorien. Das zeigt eben, wie sehr das Thema Samurai zieht. Und vielleicht liegt das auch an den Werten, die die alten Samurai verinnerlicht und zu ihren Lebensprinzipien gemacht hatten.
Erklär uns mal bitte, welche das waren.
Naja, zum Beispiel Loyalität und Pflichtbewusstsein gegenüber dem Kaiser. Mut und Entschlossenheit, die sie, jedenfalls der Überlieferung nach, an den Tag legen. Höflichkeit, Respekt, kultivierte Manieren, jedenfalls nach japanischen Vorstellungen. Integrität und Selbstbeherrschung. Das kann man auch heute noch im Management gebrauchen. Und natürlich die Ehre und die Bereitschaft zur Selbstaufopferung. Das klingt alles ein bisschen unmodern, kommt aber bei einigen Menschen offenbar sehr gut an.
Also ich finde überhaupt nicht, dass das unmodern klingt. Und ich finde auch, dass man das durchaus in anderen Lebensbereichen außer im Management noch ganz gut gebrauchen kann. Was ist an den Samurai heute noch so faszinierend? Das will ich besprechen mit Alexandra Weber. Sie ist Kuratorin des Samurai-Museums in Berlin. Hallo Frau Weber.
Hallo, schönen guten Tag.
Was sind das denn für Menschen, die zu Ihnen ins Museum kommen?
Oh, wir haben eine ganz, ganz bunte Mischung an Besuchern. Also angefangen von Familien, Touristen, die die Stadt erkunden und uns vielleicht auch sogar zufällig entdecken, bis hin auch zu Fachpublikum, die beispielsweise aus dem Kampfsport kommen oder allgemein schon ein Interesse an Japan haben, haben wir da ein ganz bunt gemischtes Publikum.
Was kann man denn bei Ihnen sehen und lernen in diesem Museum?
Bei uns gibt es vorwiegend Artefakte zur Samurai-Kultur über viele, viele Jahrhunderte hinweg. Also wir haben eine Sammlung, die insgesamt 4000 Objekte umfasst. Allerdings sind nur 1000 davon im Museum zu sehen. Und das ist eine Privatsammlung. Und der Sammler sammelt vorwiegend Rüstungen und Rüstungsgegenstände, also Helme, Rüstungszieher, Helmzieher und dergleichen, aber auch Waffen wie Schwerter, Klingen, Schwertschmuck und dergleichen. Und man kann eben die kunstvolle Geschichte der Samurai-Kultur bei uns erleben, bis hin letztendlich auch zu den Hobbys und Freizeitgestaltungen der Samurai, nämlich dem No-Theater oder Literatur, Kalligrafie und dergleichen.
Was glauben Sie, warum finden viele Menschen auch hier bei uns in Deutschland die Samurai so interessant, so faszinierend? Was macht das aus?
Die Kultur wurzelt ja sehr, sehr lang schon, beispielsweise in der japanischen Kultur, und wird begründet letztendlich durch scheinbar eine kontinuierliche Geschichte der Samurai. Da gab es natürlich viele Entwicklungen und Umbrüche und dergleichen. Und wir haben legendäre Schlachten, legendäre Krieger und mitunter auch Krieger, die beispielsweise von angeblich mythischen Wesen trainiert wurden und dann ganz sagenhafte Kräfte besaßen. Und letztendlich eben auch das Design der Rüstungen und der Waffen oder die komplette Ästhetik dieser Kultur fasziniert wahrscheinlich viele, viele Menschen auch, ich sag mal, im westlichen Gebiet unserer Erde. Genau.
Ich frage mich das eigentlich, diese ganze Folge schon so ein bisschen, was eigentlich Frauen mit diesem Thema zu tun haben. Also kommen auch viele Frauen zu Ihnen ins Museum oder sind das dann eher die Begleitmütter der Jungs, die sich für Waffen und Rüstungen und Krieg und so interessieren?
Ja, leider ist es derzeit oft noch so, dass eher ja, die Mütter und Omas dann die begleitenden Personen sind. Aber wir haben beispielsweise auch sehr, sehr viele junge Studenten und Studentinnen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen und gerade aus dem Bereich der Popkultur kommen und das Interesse aus der Popkultur mitbringen und dann die Ursprünge und Wurzeln ihrer Helden ja bei uns dann nachverfolgen wollen. Also dieses Bild wandelt sich gerade so ein Stück weit. Es gibt auch weibliche Kriegerinnen in der Geschichte, aber da ist die Forschung noch nicht sehr, sehr weit, leider, leider. Da muss noch viel, viel Arbeit betrieben werden, um diese Frauen, die auch als Kriegerinnen tätig waren, noch mehr in den Fokus zu rücken.
Wir haben eben über die Werte der Samurai gesprochen, die ihnen wichtig waren, also Loyalität, Pflichtbewusstsein, Mut, Entschlossenheit. Ist das vielleicht auch so ein bisschen was, was diese Faszination der Samurai ausmacht?
Wahrscheinlich ja, das spielt bestimmt mit rein. Allen voran wird da immer das Regelwerk Bushido genannt, der Weg des Kriegers. Aber man muss auch bedenken, dieses Werk war ursprünglich ein Buch, was das Kriegshandwerk beschreibt. Also wie führe ich am effektivsten einen Kampf, welche Schlacht hat gut funktioniert, welche Strategien. Und letztendlich hat sich das dann gewandelt nach der Befriedung des Landes, also nach 1600. Im 17. Jahrhundert wandelt sich das Bushido dann hin eher zu einem Regelwerk für Philosophien und Moral, letztendlich auch beeinflusst durch den Zen-Buddhismus. Und wir finden das heute in den modernen Kampfkünsten beispielsweise wieder. Mitunter wird dieses Regelwerk auch in der Wirtschaft interpretiert und angewandt.
Inwiefern?
Dass Führungskräfte sich nach diesem Regelwerk richten sollen oder ja, wie ein Unternehmen zu führen ist auf Grundlage des Bushido, auf dieser Loyalität gegenüber ja, der Firma beispielsweise.
Wo finden sich denn eigentlich heute sonst noch so in der japanischen Gesellschaft Spuren der Samurai?
Da gibt es sehr, sehr viel. Also ich sage immer, das ist so eine Art lebendige Geschichte. Also wir haben natürlich allen voran die Kampfsportarten, die auch heute noch praktiziert werden. Also Kyudo, das Bogenschießen, Kendo und weitere Kampfsportarten, die auch hierzulande trainiert werden. Und wir haben eine sehr, sehr lebendige Geschichte in der Popkultur, was in westlichen Ländern vielleicht eher durch Spiele, Videogames zu beobachten ist. Natürlich dann die Manga und Anime, die auch bei uns zulande bekannt sind. In Japan gibt es dann noch TV-Serien. In der Werbung wird mit Samurai-Ästhetik gespielt, genauso in der Musik. Da ist beispielsweise der Sänger Rikishi zu nennen, was einfach Geschichte bedeutet. Und er bedient sich auf eine humorvolle Weise der Samurai-Ästhetik, Figuren aus der Geschichte und setzt die musikalisch um und vermarktet das ziemlich gut.
Wie sind Sie eigentlich zu den Samurai gekommen?
Begründet in meiner Kindheit im großen Interesse an Japan und auch ein Interesse an Objektkultur und Objektgeschichte. Und dann kam ich in ein Museum zum Praktikum und da stand eine Samurai-Rüstung und keiner wusste darüber. Und dann habe ich angefangen, darüber zu forschen und ja, habe da sozusagen meine Liebe an die Rüstung entdeckt.
Alexandra Weber war das. Heute ist sie Kuratorin des Samurai-Museums in Berlin. Vielen Dank, Frau Weber.
Gerne, vielen Dank.
So, Matthias, das war heute ein Blick in eine andere Welt. Für manche von uns ist diese Welt sehr weit weg und manchmal ist sie auch ein bisschen schwer verständlich. Man hat da auch oft mit Namen zu tun, die wenig eingängig sind, ne? Also wir haben uns hier auch manchmal so ein bisschen rumplagen müssen, aber irgendwie ist es doch auch faszinierend.
Also ganz, ganz zweifellos. Das ging übrigens mir nicht nur beim Film The Last Samurai so, sondern auch bei Pu Ji, der letzte Kaiser, nämlich der von China, der 1912 im Zuge eines Aufstands und der Ausrufung der Republik abgesetzt und für Jahrzehnte inhaftiert und umerzogen wurde. Das waren Einblicke in dem Film, in eine ganz andere Denkweise, in eine völlig andere Gesellschaftsordnung und in die individuelle Fähigkeit, sich unterzuordnen und Gefolgschaft oder Loyalität zu zeigen. Ich könnte mir vorstellen, dass das bei einigen Menschen heute auch noch Bewunderung auslöst.
Das war eine Stunde History über den Genpei-Krieg von 1180 bis 85, der entscheidend war für die weitere Geschichte Japans. In der nächsten Folge, da wechseln wir komplett den Kontinent. Es geht um die Demokratische Republik Kongo. Die wird nämlich unabhängig am 30.06.1960. Ich bin Steffi Orbach, macht's gut, bis bald.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Freitag neu in der Deutschlandfunk-App. Deine Podcasts.